Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayar. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Rebecca, die uns von der Geburt ihres ersten Kindes erzählt. Rebecca wurde am ET plus 7 eingeleitet und hat dann zunächst eine sehr schöne und auch sehr kraftvolle Geburt erlebt. Ihr Muttermund hat sich bis auf 10 cm geöffnet und sie hat schon angefangen mitzuschieben, als die Hebammen ihr auf einmal gesagt haben, aufzuhören, weil sie festgestellt haben, dass das Kind in Gesichtslage lag, woraufhin es zu einem eiligen Kaiserschnitt gekommen ist mit einem T-Schnitt, also einer besonderen Narbe, über die Rebecca hier auch nochmal im Detail erzählt. Und ich glaube, es ist eine ganz spannende Folge für alle Frauen, die auch einen T-Schnitt oder eine andere spezielle Narbe haben. Viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Babys und Kleinkindern beim Wachsen zuzusehen ist ein wahres Wunder und bereitet unglaublich viel Freude. Aber der Alltag mit Kindern ist auch anstrengend und manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns den Rest geben. Wenn der Kaffee alle ist, wir schon wieder so müde sind, dass wir einen wichtigen Termin vergessen haben, oder wenn wir am Abend feststellen, dass der Babyschlafsack, der letzte Nacht garantiert noch gepasst hat, auf einmal zu klein ist. Der Schlafsack von Windelbär hat absippbare Unterteile und wächst so mit deinem Baby mit. Sobald dein Baby also mit den Füßen zu nahe an den unteren Rand gelangt, kannst du das Unterteil durch das nächstgrößere ersetzen. Der Windelbär-Schlafsack kommt in zwei Größen. Einen Schlafsack von 0 bis 6 Monaten mit zwei austauschbaren Unterteilen und einem Schlafsack von 6 bis 24 Monaten mit drei austauschbaren Unterteilen. Du brauchst also nicht alle paar Monate einen neuen Schlafsack kaufen. Das spart Nerven, Geld und schont die Umwelt. Aber der größte Vorteil für die Eltern ist, dass der Schlafsack unglaublich praktisch ist beim nächtlichen Windelwechseln. Einfach den Zip zwischen Ober- und Unterteil aufmachen und die Windel wechseln. Du findest alle Produkte von Windelbär über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Rebecca. Schön, dass du uns heute deine Geburtsgeschichte erzählst.
Hallöchen.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich bin Rebecca, ich bin 27 und wohne mit meinem Ehemann und meiner Tochter zusammen.
Okay, bevor wir mit der Schwangerschaft und Geburt deiner Tochter einsteigen, habe ich noch eine neue Frage für dich, die ich jetzt meinen Gästen immer stellen werde. Und zwar, was weißt du über deine eigene Geburt und hat dir deine Mutter mal deine Geburtsgeschichte erzählt?
Wenig. Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mutter zu früh ins Krankenhaus ist. Also ich bin am 4. August geboren und sie war am 3. August schon im Krankenhaus. Und als sie dann da war, waren die Wehen plötzlich vorbei. Aber da damals noch andere Zeiten waren, wurde sie nicht weggeschickt, sondern ist dann da geblieben und am nächsten Tag ging es dann tatsächlich los. Ansonsten weiß ich nur, dass es schrecklich heiß war, dass sie wahnsinnig Ödeme hatte und dass sie wohl sehr laut wurde, hat mein Vater gesagt.
Okay.
Das ist alles, was ich weiß.
Okay. Dann fangen wir jetzt mit der Schwangerschaft und Geburt deiner Tochter an. War die Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
Es war so ein Fall von geplanter Überraschung. Also so vom Verstand her haben wir gemeint, wir wollen noch ein paar Monate warten, weil wir standen gerade kurz vor dem Umzug. Wir waren gerade beide noch in der Probezeit bei unserer neuen Arbeit. Und da dachten wir, nee, das wäre jetzt ein bisschen zu früh. Aber so vom Herzen her wollten wir eigentlich schon länger und waren dann irgendwie, ich glaube, beabsichtigt ein bisschen unachtsam bei der Verhütung.
Habt ihr einfach drauf ankommen lassen?
Ja, schon.
Hast du gleich gemerkt, dass du schwanger bist oder hast du es mit ausbleibender Periode gemerkt?
Ja, also ich meine, ich habe immer ein relativ enges Zeitfenster, wo meine Periode kommt und als ich dann eben so ein, zwei, drei Tage drüber war, dachte ich mir schon, komisch. Vor allem, weil meine Brüste so gespannt haben. Das war so eigentlich das erste Symptom, dass meine Brüste wahnsinnig, ja, gespannt einfach schon haben und aber die Periode nicht eingesetzt hat. Und dachte ich mir so, das ist jetzt entweder der Umzugsstress oder da ist doch was passiert.
Und hast du dann Tests zusammen mit deinem Mann gemacht?
Der war gerade duschen, als ich den Test gemacht habe. Ich habe ihn ihm dann hingelegt, als er dann von der Dusche kam. Und dann, ja, ist er förmlich zu mir gehüpft.
Hattest du Schwangerschaftssymptome im ersten Trimester? Wie ging's dir?
Ja, also das mit den Brüsten hat sich noch eine Weile gezogen, dass die einfach wahnsinnig geschwollen schon waren. Und ja, irgendwann hat dann auch die Übelkeit eingesetzt, so ab der 7., 8. Woche. Aber es hat sich in Grenzen gehalten. Also mir war eigentlich nur übel, wenn ich nicht gegessen hatte. Ja. Also ich viel essen, aber das hat sich dann, ich habe dann recht schnell zugenommen. Aber die Übelkeit ging damit ganz gut in Schach zu halten und hat sich dann auch so in der 12. Woche wieder eingependelt.
Super. Und seid ihr gleich zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, beides. Also ich weiß noch an dem Tag, als ich dann den positiven Test hatte, ich habe sofort mir Podcasts rausgesucht, die ich anhören möchte. Ich habe sofort eine Baby-App runtergeladen und nach Hebammen gesucht in der Umgebung. Und musste dann zwangsläufig auch ein paar GynäkologInnen noch durchtelefonieren, weil wir ja eben umgezogen sind und ich wusste, da brauche ich dann jemand Neues. Hab dann glücklicherweise auch jemanden gefunden. Auch das mit der Hebamme, das war eigentlich so ziemlich im gleichen Zug, dass ich eine Nachsorgehebamme dann gefunden habe und auch eine neue Gynäkologin.
Ja. Okay, super. Du hast gerade gesagt, du hast dir Podcasts runtergeladen. Wir haben im Vorfeld schon kurz gesprochen. Du hast gesagt, du hast dir bewusst nur Sachen rausgesucht, wo irgendwie positiv mit im Titel war.
Ja, bei den Geburtsberichten, ja. Also ich habe halt auch Hebammen-Podcast mir angehört, einfach, dass ich so ein bisschen vorinformiert bin und irgendwann bin ich dann auch in Richtung Geburtsberichte gegangen, sowohl eben in Podcast-Form als auch Videos und habe aber ja da bewusst alles nur angeklickt, wo positiv hinten dran stand. Ja.
Kannst du heute noch sagen, warum das so war, dass du nur positive Dinge hören wolltest?
Ich wollte mich nicht verunsichern lassen. Und in einem der Geburtsvorbereitungspodcasts wurde das auch empfohlen, dass wir uns mit positiven Berichten umgeben, um das Gehirn sozusagen darauf einzustimmen, dass Geburt was Schönes ist. Ja, weil ich habe so einen Eindruck, dass es, wenn man im privaten Umfeld irgendwie was von Geburt hört, da erzählen die Leute meistens nur das, was ganz schrecklich war. Und das war ja so schlimm und das tat so weh und es ging so lang und ich hatte einen Dammriss und alles so schlimm, oje. Und dann aber die Podcast-Welt, die war irgendwie so das Gegenteil dann, irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen und wunderschön. Also es war ein bisschen, da hat so der Realismus ein bisschen gefehlt, weiß ich jetzt im Nachhinein.
Ja, das ist ja ein Thema, was hier im Podcast immer wieder auch aufkommt. Und ich finde, es ist so eine feine Linie zwischen... Ja. Realistische Aufklärung und Angstmache.
Ja, ja, genau.
Und deshalb denke ich immer mit meinem Podcast, es ist was anderes, als wenn man im privaten Umfeld einer schwangeren Frau irgendwie die negativen Geburtserfahrungen drüber stülpt oder mit der Frau teilt, die es vielleicht gerade gar nicht hören will. Und beim Podcast ist es halt so, die schwangere Frau kann selber entscheiden, wann und wo sie sich das anhört.
Ja.
Und wie viel sie konsumiert. Deswegen, hoffe ich immer, dass mehr Frauen den Podcast schon in der Schwangerschaft hören, einfach um sich realistisch auf eine Geburt vorzubereiten und dann dadurch eventuell diesen Schockzustand oder das Trauma, das man vielleicht dann hinterher hat, zu vermeiden.
Ja, weiß ich jetzt im Nachhinein auch.
Ja, okay. Du hast dann also eine neue Gynäkologin gefunden und dir eine Hebamme gesucht. Wie hast du dich dann, abgesehen von den Podcasts und Videos, noch auch auf die Geburt vorbereitet?
Mein Mann hat vorhin gesagt, die Frage ist eher, was hast du nicht gemacht zur Vorbereitung? aber ich finde eigentlich, so viel war es gar nicht. Also ich meine, ich war dann halt im Beschäftigungsverbot, deswegen hatte ich ziemlich viel Zeit. bin Physiotherapeutin und da war auch noch Corona so ein bisschen strenger alles. Deswegen durfte ich dann nicht mehr arbeiten an Patienten. Dementsprechend hatte ich sowieso mehr Zeit und habe dann viel Yoga gemacht. Ich habe irgendwann angefangen, eben mich mit Meditation und Hypnose vorzubereiten. Ich habe mir vor allem im dritten Trimester dann hier so ein paar Affirmationskarten zu Hause aufgehängt. Bei der Akupunktur war ich. Ja.
Und hast du mit deinem Physiotherapeutinnen-Background auch bestimmte Dinge gemacht, auf die du vielleicht besonders geachtet hast? Beziehungsweise hast du überhaupt in deiner Ausbildung viel über Geburt gelernt und Schwangerschaft?
Ja, schon, aber vor allem für die Zeit danach. Also ich wusste über den Beckenboden ziemlich gut Bescheid und wusste dann, was danach wichtig ist. Und ja, im Grunde war mir schon auch klar, dass es wichtig ist, dass ich das Becken sozusagen öffne und da alles gut aufdehne, dass ich schön entspannt bin, damit das Kind da gut durch kann.
Mhm. Ja. Okay, und einen Geburtsvorbereitungskurs habt ihr auch gemacht, einen klassischen?
Ja, genau, den auch, ja.
Okay. Wie ging es dir denn dann körperlich noch in der Schwangerschaft? Du hast gesagt, die Übelkeit hörte mit der 12. Woche auf. Wie ging es dir im zweiten und dritten Trimester?
Insgesamt immer ziemlich gut. Also ich war sehr gerne schwanger. Also ich meine, klar, ich habe gemerkt, dass ich schwanger bin, dass ich meinen Körper jetzt nicht mehr alleine habe. Da hat es hier und da mal im Rücken gezogen. Ich war recht viel müde. Ich hatte irgendwie hier und da mal ein paar Gelüste, aber es war alles gut auszuhalten und dadurch, dass ich ja sowieso im Beschäftigungsverbot war, hatte ich auch genug Zeit, ja, auf meinen Körper zu hören, was der so braucht.
Super. Wie hast du den Geburtsort gewählt?
Das war relativ einfach. Also wir wohnen hier mit dem Auto 3 Minuten entfernt von der Klinik und da sind auch Kinderärzte vor Ort. Und mir war relativ klar, schon bevor ich schwanger wurde, eigentlich für die erste Geburt will ich erstmal ins Krankenhaus gehen, erstmal gucken, wie alles läuft. Und wenn alles gut läuft, dann kann ich mir vorstellen, beim nächsten Mal eine Hausgeburt zu machen. Mhm. Ja, da das eben praktisch war, sowieso hier um die Ecke des Krankenhauses, dachte ich mir, das ist gut, da bin ich nah zu Hause, passt.
Okay. Wie ging es dir dann in den letzten Tagen, bevor die Geburt losging und in der wievielten Woche warst du, als es losging?
Ja, also vor allem je näher es dann Richtung ET ging, desto ungeduldiger wurde ich ein bisschen, aber halt vor allem auch, weil mir bei dem Vorstellungstermin in der Klinik gesagt wurde, dass sie ganz gern am ET schon einleiten würden, weil meine Tochter nämlich recht klein geschätzt wurde, irgendwie so an der 3er-5er-Perzentile. Mhm. Und eben bei Verdacht auf Small for Gestational Age Baby, also eben einfach klein für das Gestationsalter, da leiten sie wohl ganz gerne schon am ET ein. Was mir halt einfach so ein bisschen Druck gemacht hat, ne, weil ich hatte von Anfang an das Gefühl, die wird nicht vor dem ET kommen. Mhm. Ich habe aber auch das Gefühl, ich will nicht am ET schon einleiten, wenn da noch alles gut ist. Und dann habe ich auch noch einen Tag vor dem ET Corona bekommen. Also hat sich dann alles so ein bisschen zusammengestauft irgendwie.
Aber hattest du dolle Symptome auch oder hast du nur einen positiven Covid-Test gehabt?
Es hat sich eigentlich angefühlt wie eine Erkältung von 2-3 Tagen und dann ging es auch schon wieder. Aber der Test, der war halt einfach mal 8 Tage positiv. Mhm. Deswegen hat sich ein bisschen gezogen. Aber ich habe mir dann gedacht, jetzt habe ich immerhin eine gute Begründung, um nicht gleich einzuleiten, weil ich möchte definitiv nicht Corona-positiv unter Geburt sein. Vor allem, weil mein Mann auch Corona-positiv war, der darf da nicht dabei sein. Und das haben sie dann im Krankenhaus auch ganz gut hingenommen. Ich hatte nämlich vorher schon den Eindruck, dass sie immer wieder mich so ein bisschen ja in die Richtung pushen wollten, dass ich doch jetzt einleiten soll am BT, wo ich immer wieder einer neuen Ärztin dann noch erklären musste, ich will das noch nicht.
Aber gab es denn irgendwelche Anzeichen, dass es deinem Kind nicht gut geht?
Nö, war immer alles, also Durchblutung war gut, Fruchtwassermenge war gut, hat sich gut bewegt und deswegen dachte ich, ja, passt doch alles noch, lass doch noch warten.
Mhm. Okay, dann hast du erstmal deine Corona-Infektion auskuriert oder ging es dann noch los, während du positiv warst?
Nee, leider nicht. Also ich hatte Ich hatte ein paar Senkwehen hier und da mal, aber das war eigentlich nur so ein leichter Druck nach unten und ich hatte den Eindruck, die Kleine sitzt jetzt auf jeden Fall gut, aber ansonsten hatte ich ja nie Übungswehen, irgendwas in die Richtung oder den Eindruck, jetzt macht sich hier was bereit, sondern eher so, ja, die sitzt da ganz gut und ihr geht's gut, die findet es gemütlich, die will da bleiben. Als dann ET plus 7 war, war ich nochmal zur Kontrolle im Krankenhaus und da war ich dann mit meinem Mann. Da hatten wir dann eine Ärztin, die sich auch wirklich mal gut Zeit genommen hat für uns und eben nochmal in Ruhe erklärt hat, warum sie jetzt dann doch gerne mal einleiten würden. Und ja, dass es letztendlich zwar meine Entscheidung ist, aber sie würden halt dazu raten und wir konnten auch Fragen stellen, wie würde das dann aussehen, wenn wir einleiten. Und vor allem, war ich noch Corona-positiv, wie läuft es dann, etc. pp. Sodass wir dann zugestimmt haben, okay, wir kommen dann am nächsten Tag zur Einleitung. Also der nächste Tag war dann, nee, das war dann ET plus 7, genau. Nächster Tag wäre ET plus 7 gewesen. Da haben wir dann gemeint, okay, wir kommen zur Einleitung. Das passt. Also das hat sich dann auch richtig angefühlt in dem Moment.
Okay, und warst du dann noch positiv zu dem Zeitpunkt?
An dem Tag, wo wir dann gesagt haben, wir kommen, war ich negativ.
Okay. Okay, wie wurde dann eingeleitet?
Also das gängige Vorgehen da, wo ich auch gemeint habe, das passt, das fühlt sich ganz richtig an, ist, dass sie erstmal einen Ballonkatheter über Nacht einsetzen. Das heißt, ich kam dann eben bei ET plus 7 am Abend und die haben dann gegen 20.30 Uhr den Ballonkatheter eingesetzt, der dann eben über Nacht liegen sollte. Und dann,
ja. Kannst du das kurz erklären für diejenigen, die nicht wissen, was ein Ballonkatheter ist?
Also im Grunde kommt da etwas in den Muttermund. Das heißt, der Muttermund muss schon so ein bisschen geöffnet sein. Wenn er noch ganz zu ist, dann klappt es nicht. Da wird dann was eingeführt, was sich mit so ein bisschen Kochsalzlösung aufpuppen lässt. Also im Grunde soll das manuell den Muttermund so ein bisschen aufdehnen. Und durch dieses Aufdehnen und durch den Druck sollen dann vom Körper selber eben Prostaglandine ausgeschüttet werden, die dann so ein bisschen die Wehentätigkeit anregen.
Ja, wie hat sich das angefühlt, so ein Ballonkatheter in der Vagina zu tragen?
Also am Anfang einfach nur witzig irgendwie, weil das auch noch unten rausbaumelt und die hatten mir das am Oberschenkel angeklebt, aber dieses Baumeln war schräg. Aber ich meine, ich habe mich ja dann hingelegt und habe dann auch versucht zu schlafen, hat ja dann gepasst, aber irgendwann war dann mit Schlafen nicht mehr so viel, weil dieser Druck wird dann schon mehr und ich hatte dann irgendwie so irgendwann so ein Dauerziehen dann so in Muttermundgegend und irgendwie hat es auch in den Rücken gezogen, aber ich konnte es jetzt nicht wirklich als Wehen festmachen, es war eher so ein Dauerziehen, es war nicht ganz so schön.
Ja, war dein Mann bei dir in der Nacht oder musste der wieder nach Hause gehen?
Nee, der musste nach Hause.
Okay. Und wie ging es dann weiter? Wie lange ist der Katheter drin geblieben?
Ja, 12 Stunden ungefähr. Also ich habe dann eine recht unruhige Nacht hinter mir gehabt von immer wieder aufwachen und nicht so schön und dann wieder Nickerchen machen. Aber ich habe es mir schön gemütlich gemacht. Ich hatte meinen LED-Sternenhimmel dabei, den ich angemacht habe. Ich war nämlich netterweise in einem Einzelzimmer, da sie nämlich noch das PCR-Testergebnis abwarten wollen, ob ich wirklich negativ bin. ja, habe immer wieder Musik gehört und habe mich so ein bisschen hin und her gedreht. Habe ein Kirschkernkissen noch bekommen. Ja, also ich habe versucht zu entspannen, aber war nicht ganz so leicht.
Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Wenn du gerade schwanger bist und dich auf eine Geburt vorbereitest, dann möchte ich dir das TENS-Gerät wärmstens empfehlen. TENS steht für transkutane elektrische Nervenstimulation und ist ein Gerät, das zur Schmerzlinderung während der Wehen eingesetzt werden kann. Es handelt sich um ein kleines, tragbares Gerät, das über Elektroden, die auf deinem Rücken angebracht werden, einen schwachen elektrischen Strom abgibt. Dieser Strom stimuliert die Nerven in deinem Körper und kann die Schmerzsignale, die an dein Gehirn gesendet werden, blockieren, wodurch der Schmerz gelindert wird. Der Hauptvorteil der Verwendung eines TENS-Geräts während der Wehen besteht darin, dass es nicht invasiv ist und keine Medikamente benötigt. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten der Schmerzlinderung, wie zum Beispiel einer PDA, besteht kein Risiko von Nebenwirkungen oder unerwünschten Reaktionen. Das Gerät beeinträchtigt den Verlauf der Wehen nicht und kann in jeder Phase der Geburt eingesetzt werden. Eine Yogaschülerin von mir, der ich das TENS-Gerät empfohlen habe, schrieb mir neulich: Was soll ich sagen? Ein Gamechanger. Super einfach in der Handhabung, sofort einsatzbereit und das Wichtigste, effektiv. Ich konnte selbstbestimmt die Stromstärke so wählen, dass sie mich gut über die Wehen brachte. Nicht nur meine Hebamme war begeistert, wie gut das funktioniert. Die Stromimpulse erleichterten mir die Geburt so sehr, dass ich in meinem Fall keine zusätzlichen schmerzlindernden Mittel verwenden musste. Ich kann TENS allen werdenden Mamis nur wärmstens weiterempfehlen und werde das Gerät beim zweiten Kind sicherlich wiederverwenden. Mehr zum TENS-Gerät erfährst du über den Link in den Shownotes.
Und dann, als der Katheter rausgenommen worden ist, hatte sich der Muttermund geöffnet.
Mhm. Da hieß es dann von der Ärztin 2 bis 3 Zentimeter, der Kopf ist schön tief. Aber da ich eben jetzt noch nicht wirklich Wehen angegeben habe, haben sie gemeint, dann machen wir jetzt noch ein Prostaglandin-Gel drauf. Und dann schauen wir mal, was passiert.
Okay, hat das gewirkt?
Oh ja. Also gegen 9 Uhr kam dann der Katheter weg und das Gel kam drauf. Da sollte ich dann erstmal eine Dreiviertelstunde ungefähr im Bett liegen bleiben, dass das Gel auch einwirken kann. In der Zeit hat sich dann meine Hebamme vorgestellt, die mich eben dann an dem Tag begleitet hat. Ja, ich konnte gemütlich im Bett frühstücken. Eigentlich war soweit dann noch alles entspannt. Also ich war froh, als der Katheter draußen war. Da ging es mir schon mal besser. Und dann war ich einfach gespannt, was jetzt passiert.
Und ich vermute, dein Mann war noch nicht bei dir.
Korrekt. Okay. Das war... Ich weiß nicht, was wir uns da gedacht haben. Wir haben irgendwie gedacht, ach, das wird nicht so schnell losgehen, auch wenn ich jetzt das Gel kriege. Ich habe ja immer wieder mit ihm geschrieben und er wusste Bescheid. Halt gemeint, ja, ich erledige jetzt zu Hause noch ein bisschen was und dann gehe ich noch zum Sport und dann schauen wir mal, was passiert.
Okay, wie schnell ging es denn dann los?
So schnell, dass ich gar nicht verstanden habe, dass es losgeht. Also ich bin dann eben um 10 Uhr morgens ungefähr wieder aufgestanden und habe gedacht, ich gehe jetzt mal duschen und mache mich ein bisschen frisch. Ich wollte noch mich schminken und mir die Haare machen für den Fall, dass es jetzt wirklich losgeht, dass ich auf Fotos und Videos gut aussehe.
Die Prioritäten.
Prioritäten. Ich habe es noch hingekriegt, mir einen Lidstrich zu ziehen sogar. Aber ich musste immer wieder zwischendrin beim Duschen und auch beim Schminken so kurz innehalten, mich abstützen, tief atmen und sogar ein bisschen tönen. Da dachte ich mir, sind das Wehen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, es waren Wehen, weiß ich im Nachhinein. Verstanden, dass ich tatsächlich Wehen habe, also so richtige Wehen habe ich erst dann ungefähr um 12:30. Also da war ich schon eine Weile dann am Veratmen und Vertönen. Ja, ich weiß noch nämlich, ich habe kurz nach 11 nochmal ein CTG angelegt bekommen und da hat man noch nichts gesehen davon, sodass ich dann wieder so ein bisschen verunsichert war und mir dachte, habe ich jetzt wirklich Geburtswehen oder nicht? Aber es wurde immer intensiver und ich musste immer mehr vertönen tatsächlich auch. Also ich konnte nicht einfach nur ganz normal ruhig atmen, sondern ich musste wirklich eben Töne schon dazu machen, relativ von Beginn an. Und ich dachte mir da, oha, ich muss jetzt schon vertönen, wie wird das wohl später erst? Also es war schon recht doll, aber ich meine, ich kam gut zurecht, es hat soweit gepasst. Und ich habe es mir eben ja schön gemütlich gemacht in meinem Einzelzimmer. Das hat echt gut gepasst, dass ich alleine war. Weil ich glaube, wenn da noch eine andere Frau gewesen wäre, das... hätte nicht so entspannt für mich hingehauen.
Wann ist dein Mann dazu gekommen?
Der war dann letztendlich erst um 2:30 da.
Okay.
Der hat nämlich auch von der Art her, wie ich mit ihm geschrieben habe, hat er nicht verstanden, dass ich da jetzt schon so tief am Verwehen bin sozusagen. Ich habe ihm zwar gesagt, ich hab Wehen auf jeden Fall, aber ich habe ihm erst dann um 2:30 geschrieben, dass die jetzt schon seit einer Stunde im Abstand von 4 bis 5 Minuten da sind und eine Minute anhalten. Da war er dann so ein bisschen so, hä, was? Schon? ja, da hat er sich dann doch recht zügig mal auf den Weg gemacht. Und, naja, was heißt zügig? Stunden später war er dann da. Ne?
Und wann bist du von deinem Einzelzimmer in den Kreißsaal gekommen?
Eine Weile später erst. Also es war an dem Tag und wohl auch die Tage drauf ziemlich viel los. Deswegen war auch die Hebamme immer nur kurz da. Aber man muss schon sagen, sie war ziemlich oft bei mir und hat gecheckt, ob es mir gut geht. Und wenn sie nicht konnte, hat sie eine andere Hebamme geschickt. Aber die hatten im Grunde nicht viel mit mir zu tun, so, weil weil ich intuitiv alles richtig gemacht habe. Also die haben immer wieder nur kurz zugeguckt und gemeint, hey, du machst das super, ich muss da gar nichts anleiten, du bewegst dein Becken, du atmest super, ich schaue später nochmal vorbei. Mhm. Aber ein Kreissaal war halt die ganze Zeit nicht frei, bis es dann ja 5, 5, 6 wurde.
War es für dich eine Erleichterung, in den Kreissaal zu kommen? Dachtest du, okay, jetzt geht's vorwärts?
Ja, definitiv. Vor allem, weil ich dann auch irgendwann, ich fand es irgendwann ungemütlich in dem Zimmer, weil ich meine, im Grunde habe ich die Wehen die ganze Zeit im Stehen veratmet und mich ab und zu mal hingekniet, aber das fand ich nicht so angenehm. Und ich meine, ich habe da ja nicht viel Option, was eben Bewegung und sonstige Tools betrifft in meinem ganz normalen Krankenzimmer.
Ja.
Ich war dann irgendwann müde vom Stehen und habe mir eben gewünscht, dass ich mal so ein bisschen andere Optionen habe, mich vielleicht in ein Seil zu hängen, mich irgendwo anders abzustützen. In die Badewanne wollte ich eigentlich, da gab es halt keine bei meinem Einzelzimmer. Und ja, da war ich dann sehr erleichtert, als die Hebamme dann um 5 nochmal kam, nochmal Muttermund gecheckt hat, gesagt hat, hey, alles butterweich, wir sind bei 7 Zentimeter, Kreißsaal wird auch bald frei. Da dachte ich mir so, yes, endlich.
Ja, zu dem Thema vielleicht, wenn man lange auf seinem Zimmer ist und noch gar nicht im Kreißsaal, ich empfehle den Frauen bei mir im Schwangerschafts-Yoga immer, sich selber ein Petsyball mit ins Krankenhaus zu nehmen, weil zum einen haben nicht alle Krankenhäuser welche.
Ja.
Und wenn man mal dann doch noch länger auf dem Zimmer ist und nicht im Kreißsaal, hat man wenigstens was, wo man gut sitzen kann und das Becken kreisen lassen kann und einfach ein bisschen anders sich bewegen kann oder auch im Vierfüßlerstand sich über den Ball hängen, als immer nur auf den Armen gestützt zu sein.
Definitiv, das hätte geholfen, ja.
Ja, ist, glaube ich, eine kleine Investition, die man sehr leicht einfach selber mitbringen kann, die echt viel ausmachen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell losgeht, deswegen haben wir an sowas nicht gedacht. Ich dachte, ich würde rechtzeitig dann im Kreißsaal landen.
Ja, als du dann im Kreißsaal warst, was konntest du von den Dingen dann nutzen?
Nichts. Weil dann ging es recht schnell. Also wir kamen ungefähr um 5, 6 abends dann im Kreißsaal an. Da war dann erstmal nochmal eine Hebammenschülerin, die uns empfangen hat und die sich dann erst nochmal alles hat erklären lassen, was jetzt bisher passiert ist, weil sie keine Übergabe gekriegt hat. Ja, und sie haben dann nochmal versucht, ein CDG zu schreiben. Und ich sage versucht, weil das Signal war die ganze Zeit unter der Wehe weg. Weil sie eben schon so tief war, da war es richtig schwierig, ein Signal zu kriegen. Und ja, der Plan war nämlich eigentlich, endlich mal in diese Badewanne zu gehen. Ich weiß noch, wie ich in diesen Kreißsaal kam und die Badewanne gesehen habe und mir dachte, ja, Badewanne, da wollte ich die ganze Zeit hin. Ich habe eben gemeint, ja, ich würde da gerne rein. Hatten sie eben gemeint, ja, wir können das Badewasser einlassen, wir machen noch mal kurz ein CTG, gucken, ob alles passt und dann können wir das Badewasser einlassen. Ja, das mit dem CTG war ein bisschen schwierig. Wir haben dann da eine Weile rumgemacht. Ich weiß, dass sie noch gemeint haben, ich soll mal gerade stehen bleiben während der Wehe. Das war eine Challenge für sich, aber ich habe mich an meinen Mann gehängt, das ging. Ja, irgendwie war dann aber trotzdem der Weg in die Badewanne noch nicht möglich, vor allem weil die Hebammen dann auch immer mal wieder rein und raus mussten, weil halt eben so viel los war. Also es waren alle Kreißsäle belegt. Und ja, ich weiß noch, dass die Hebammenschülerin mir einen Petsyball angeboten hat, aber hinsitzen war für mich da schon gar nicht mehr möglich, weil eben meine Tochter schon so tief war und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, in der Wehe ist, ich hatte wirklich das Gefühl, es reißt mir mein Muttermund auseinander während der Wehe. Und danach ging es dann wieder. Aber eben dieses dann nochmal hinsitzen, nochmal mehr Becken aufmachen, das war super unangenehm. Also eigentlich war das Einzige, was ich tatsächlich machen konnte, stehen oder knien. Mhm. Aber nach wie vor alles aushaltbar. Ich habe immer noch sehr gut mitgeatmet. Wehen waren dann 3 bis 4 Minuten auseinander. Ich habe nochmal, bis ich endlich in die ersehnte warme Badewanne kann, nochmal ein Kirschkernkissen gekriegt. Also das war die ganze Zeit mein einziges Schmerzmittel. ja, als die Hebammen dann aber draußen waren, sowohl also eben die Hebamme, die mich schon den ganzen Tag begleitet hat, als auch die Schülerin, in dem Moment, als sie draußen waren, ist dann die Fruchtblase geplatzt. Ich weiß noch, wie ich da im Kreißbett stand, mich abgestützt habe, zu meinem Mann einfach nur gesagt habe, Fruchtblase, Uhrzeit? Er hat mich angeguckt und war, hä, was? Ich meinte, Fruchtblase ist geplatzt. Wie viel Uhr haben wir? Aus irgendeinem Grund fand ich das super wichtig zu wissen, wie viel Uhr wir jetzt haben, als die Fruchtblase geplatzt ist. Und es war 18.27 Uhr. Also wir waren dann knapp eine Stunde im Kreissaal und ich war immer noch nicht in der Badewanne. Was dann aber passiert ist, ist, dass ich recht schnell einen Pressdrang gekriegt habe, als die Fruchtblase geplatzt ist. Und das war heftig. Also da hat es dann angefangen, mich so ein bisschen zu überrollen, muss ich sagen, mit den Presswehen, weil ja sowieso die ganze Einleitung so schnell geklappt hat, alles so intensiv funktioniert hat, weil im Grunde ich hatte eine unruhige Nacht, jo, aber da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, ich werde auf Wehen vorbereitet, sondern ich habe einfach nur so ein Ziehen und es ist nicht so angenehm. Dann, als es angefangen hat mit den Wehen, war es ja gleich so intensiv, dass ich atmen musste, dass ich vertönen musste und das war ja die ganze Zeit dann, ja, also sehr konstant, eigentlich ja gut. Also es sah aus, als würde das Kind definitiv super schnell durchkommen. Und ja, als wir aber eben die Presswehen eingesetzt haben, da war es mir dann ein bisschen zu viel und ich war auch unsicher, darf ich jetzt überhaupt, weil mein letzter Stand war ja 7 Zentimeter. Die Hebammen waren in dem Moment nicht da. Ich habe dann aber schnell zu meinem Mann gesagt, oh Gott, hol sie mal, ich muss pressen. Mein Mann noch so ganz locker, ja dann los, press. ja, aber ich wollte nicht mit Absicht mitpressen, solange ich nicht weiß, ob jetzt alles passt und ob ich darf. Mhm. Die Hebamme kam dann auch kurz drauf wieder, hat gemeint, ja, ist doch wunderbar, wenn die Fruchtblase von alleine platzt. Fruchtwasser sieht auch gut aus, rosig, wunderbar, nichts grün. Ist doch klasse. Wahrscheinlich kommt die Kleine jetzt noch, bevor ich Feierabend habe. Die wäre noch so, ich glaube, 1-2 Stunden hatte sie noch bis zum Feierabend. Ja, und dann wollten sie mich halt erstmal untersuchen, vaginal, und haben gemeint, ich soll doch bitte mal auf das Kreisbett hochgehen. Sie würden mich dann kniend untersuchen, also dass ich eben weiterhin knien kann, weil sie wussten, dass ich liegen und sitzen eben gar nicht gut finde. Mhm. Mussten dann aber zwischendrin noch mal kurz raus, so dass ich da dann erstmal vor diesem Kreisbett stand und ich wusste, wie ich da hochkommen soll, weil das war relativ hoch und ich habe gemerkt, ich krieg mein Bein da nicht hoch. Dann selber nach der Fernbedienung gegriffen und das runtergefahren, bis ich dann mal mich da hochkraxeln konnte. Dann kamen sie noch mal rein, als ich oben war und habe dann gerade in dem Moment eine Wahnsinnspresswehe gekriegt, wo sie mir dann erstmal wieder, ja, dann doch mal mich angeleitet haben zum Atmen. Weil es dann hat es nicht mehr so gut hingehauen mit dem entspannt Atmen, weil das, puh, also Presswehen sind ein Ding für sich. Mhm. Wahnsinn. Ja, und dann wurde alles ein bisschen anders. Weil soweit eben, wie man ja jetzt schon gehört hat, lief eigentlich alles wunderbar. Das war ja fast eine Bilderbucheinleitung. Und dann haben sie aber getastet und dann war so ein bisschen Verwirrung im Raum, vor allem weil die Hebamme Schülerin zuerst getastet hat. Die hat dann ein bisschen verunsichert geklungen und hat gemeint, ich glaube, ich spüre einen Mund. Und ich war dann in meinem Kopf, was, ein Mund? Und ich glaube sogar noch eine Hand. Und in meinem Kopf war einfach nur so, hä? Aber egal, wird schon passen. Die Hebamme, also die ausgebildete Hebamme hat dann auch nochmal getastet, hat gemeint, ja, ich spüre auch im Mund. Ja, das Kind ist in Gesichtslage. Das ist erstmal nicht so schlimm, es ist nur sehr selten. Deswegen holen wir jetzt schon eine Ärztin dazu. Also in meinem Kopf war zwar ein Fragezeichen, aber da die Stimmung noch entspannt war, dachte ich mir, ja passt. Mhm. Dann kann es mal jetzt losgehen. So, ne? Also ich habe mich gewundert, wie kann dann Mund sein? Ich konnte es mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, aber ich dachte mir, passt. Als wir dann gewartet haben auf die Ärztin, also es kamen auch schon noch mal ein paar Presswehen, wo ich auch automatisch dann mitgepresst habe, obwohl ich noch kein definitives Go gekriegt habe. Also ich war so ein bisschen zurückhaltend, aber ich meine, mein Körper hat halt einfach gemacht und ich habe halt mitmachen müssen. Da hat dann auch die Hebamme zwischendrin mich so ein bisschen ja, bekräftigt sozusagen, hat gemeint, hey, ich sehe deine Tochter schon, ich kann sie schon sehen. Da war ich so, oh, schon, Wahnsinn. Die Ärztin kam dann und die war auch erst recht entspannt und hat getastet und meint, ja, Gesichtslage spüre ich auch und vielleicht hat sie da noch eine Hand vorgeschlagen, aber das Kind ist klein, das macht nichts, da soll sie mitschieben, das passt schon. Also nach wie vor alles entspannt. Die Ärztin ist dann aber recht schnell wieder abgedüst, wahrscheinlich weil viel los war. Und ich sollte mich dann in Seitlage legen, damit ich so ein bisschen besser mitpressen kann, habe dann meine Beine anziehen sollen und dann hieß es eben, jetzt lass die nächste Wehe mal richtig kommen und schieb mal richtig mit. Da dachte ich mir dann so, yes, endlich, jetzt darf ich richtig. Okay, also eine Wehe richtig mitgeschoben, aber halt auch nur eine. Und dann, ich weiß nicht, ob sie nochmal getastet haben oder ob dann die Hebamme nochmal ein bisschen ja nachgedacht hat oder sich über die Position nochmal Gedanken gemacht hat. Auf jeden Fall wurde sie dann so ein bisschen nervös, hatte ich den Eindruck, hat nochmal telefoniert und ja, hat nochmal drum gebeten, dass doch nochmal jemand kommen soll. Bitte. Und dieses ausdrückliche Bitte habe ich noch so gehört im Hintergrund, wo ich mir dann dachte, oh, doch nicht alles so entspannt. Also da hat dann angefangen, die Stimmung so ein bisschen zu kippen. Und als dann nämlich die nächste Ärztin auch kam, dann ging es los, dass es etwas stressig wurde. Die hat dann auch getastet nochmal. Und eigentlich so schnell, wie sie mich reingefasst hat, war sie schon wieder draußen, hat gemeint, nicht mitschieben, sofort Tokolyse spritzen. Tokolyse, wurde uns nicht erklärt, wusste ich zufällig, ist Wehenhemmer. Also war mir da schon klar, oh, da passt gerade was ganz und gar nicht. Und sie hat dann am Rausgehen noch gesagt, dass sie jetzt ja den Chef holt, den Oberarzt holt, ich weiß nicht mehr, ich hole Doktor bla bla bla. Der dann auch kam, also es war dann der leitende Oberarzt da. Also damals wusste ich noch nicht, dass der leitende Oberarzt war, weiß ich jetzt im Nachhinein. Der hat dann auch nochmal mich nochmal getastet. Das heißt jetzt, das war die fünfte Person dann, die mich vaginal untersucht hat. Allerdings die erste Person, bei der es weh tat. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich habe mehrmals aufschreien müssen. Hat ihn nicht sonderlich irritiert. Er hat nur gemeint, ja, ist alles gut. Hat dann getastet, hat sich zur Hebamme gedreht. Ja, da machen wir eine eilige Sektion. Und eben zur Hebamme hat er das gesagt. Und ab dem Zeitpunkt hat keiner mehr über die Indikation mit uns geredet. Ich wurde dann eigentlich nur noch vorbereitet für die OP. Und mir wurde halt alles erklärt, was einem halt vor einem Kaiserschnitt erklärt wird. So, es kann das passieren, es kann das passieren. Wir machen jetzt einen Blasenkatheter, Sie kriegen jetzt Spinale, das. Aber es hat uns dann keiner mehr erklärt, warum muss das jetzt sein? Warum geht's jetzt doch nicht? Weil ich ja eben, vorher durfte ich ja pressen. Warum jetzt doch nicht mehr?
Ganz kurz, musstest du in der Situation dann auch noch irgendwas unterschreiben?
Ja.
Okay. Und ich, also, als du das gerade erzählt hast, mich zieht's immer wieder zusammen, wenn ich mir vorstelle, da sitzt jemand, der gerade entweder noch seine Hand in deiner Vagina drin hat oder sie gerade rausgenommen hat und sich dann umdreht und mit jemand anderem über dich und deinen Befund spricht und sich nicht zu dir dreht.
Ja, das war, also ich meine, ich habe sowieso fast niemanden angeschaut, weil es war ja dann die ganze Zeit, wurde dann Licht auf mich gerichtet, dass sie genug sehen bei der Untersuchung und ich wusste, das Licht wird mich wahnsinnig stressen, also habe ich größtenteils die Augen zugemacht, aber ich habe ja trotzdem mitgekriegt, ob jemand mit mir oder mit meinem Mann redet und habe gemerkt, das ist nicht der Fall. Habe ich in dem Moment nicht als so schlimm wahrgenommen, weil ich dachte, das muss halt jetzt einfach sein. Also ich habe mich super an die Situation angepasst, einfach auch, um mich selber irgendwie ruhig zu halten. Das ist ganz automatisch passiert. Aber im Nachhinein habe ich dann gemerkt, dass das einfach nur eine Scheißaktion, wie der Arzt sich verhalten hat, weil der dann auch noch geredet hat, als wäre ich nicht da. Also hat sich dann noch eben mit der Hebamme drüber unterhalten, was jetzt alles wichtig ist. Wie gesagt, hat er zu ihr gesagt, ja, dann machen wir eine eilige Sektio. Sie hat dann sicherheitshalber nochmal nachgefragt, bevor sie eben das OP-Team anrufen wollte. Eilig oder Not? Er hat gesagt, ja, eilig. So selbstverständlich, so genervt über die Nachfrage irgendwie. Und dann hat sie noch gefragt, OP4, oder? Ja, immer OP4. So auf die Art, was ist denn das für eine Frage? Dann hat er sich von mir wegbewegt und hat noch gemeint, können wir hier mal ein Licht machen? Diese schummrigen Kreissäle, die sehen mir echt ein Gau aus. Das habe ich in dem Moment auf jeden Fall noch mitgekriegt. Und da war dann auf jeden Fall der Punkt, wo ich irgendwie auch sauer wurde und nicht mehr wollte, dass er da ist. Aber ich meine, was soll ich da großartig sagen? Ich war in absolutem Stressmodus, im Überlebensmodus, ne? Also Flucht oder Kampf war nicht möglich. Also bin ich irgendwie eingefroren und habe mich einfach angepasst an die Situation und habe mitgemacht. Aber ich habe auf jeden Fall die Erklärung, warum jetzt so schnell doch alles anders wird, warum ich jetzt doch nicht mehr mitpressen darf, warum ich jetzt sogar eilig aufgeschnitten werden muss, habe ich nicht verstanden. Mein Mann hat es ein bisschen besser verstanden, aber ja, halt natürlich auch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Eigentlich sollten wir anständig aufgeklärt werden und mitgenommen werden, was jetzt eigentlich passiert. Ich habe dann noch, als mein Mann dann nochmal bei mir am Kopfende war, nochmal versucht hat, mich so zu beruhigen, habe ich ihn noch gefragt, warum denn jetzt Sektio? Also, dass ich überhaupt erstmal meinen Mann fragen muss, weil es mir keiner erklärt, das fand ich schon beachtlich. Ja, er hat es mir dann halt versucht, so zu erklären, wie er es verstanden hat. Und dann war ich so ein bisschen, da war ich irgendwie fein damit in dem Moment. Aber dann waren ungefähr, ja, also ab dem Zeitpunkt, bis dann die Betäubung endlich gewirkt hat, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, habe ich im Nachhinein gesagt, dass ich habe noch nie solche Schmerzen gehabt. Mhm. Ich habe auch noch nie so gestresst gefühlt. Und vor allem war das ja dann ein ganz anderer Ausgang, als ich es mir erstens ausgemalt hatte und zweitens, als es sich auch irgendwie angekündigt hat, weil es lief ja stundenlang alles irgendwie nach Bilderbuch, nach Lehrbuch. Und plötzlich, ja, plötzlich halt nicht mehr, ne?
Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Das Label Luma meiner Cousine Lucia steht für Textilkunst aus Secondhand-Stoffen. In unserer heutigen Gesellschaft ist Kleidungskonsum zur Wegwerfware geworden. Viel zu oft wird unüberlegt neue Kleidung gekauft und nach kurzem Tragen bereits wieder weggeworfen. Um die neuen Trends zu bedienen, wird Kleidung immer schneller produziert, was zur Folge hat, dass Materialien und Verarbeitung minderwertig sind und die Kleidungsstücke schneller kaputt gehen und weggeschmissen werden. Unter diesem Teufelskreis leidet zum einen die Umwelt, da die Modeindustrie zu den größten Umweltverschmutzern zählt, aber vor allem leidet darunter die Zukunft unserer Kinder, die die Klimakrise noch viel mehr zu spüren bekommen werden als wir. In Zusammenarbeit mit dem Geburtsgeschichten-Podcast hat Luma eine kleine, aber feine Kollektion an Dingen für Mamas und Babys hergestellt, für die ausschließlich pre-loved Materialien verwendet wurden. Ob praktische Strollerbags, Bellybinds für das Wochenbett, Kinderwagenketten, Schnullerketten oder Babyrasseln, alle Produkte sind mit Liebe aus Hand gemacht und bestehen aus Materialien, die bereits ein Vorleben hatten. Mehr Infos und alle Produkte findest du auf meiner Webseite thiamaya.com/shop, was natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt ist. Und jetzt geht es weiter mit der Geburtsgeschichte.
Ja, also ich meine, der Wehenhämmer, der hat schon auch gewirkt, ne? Aber wenn halt mal Presswehen da sind, da ist halt einfach ein Druck dann. Und ich habe diesen Druck wahrgenommen und ich fand es so unangenehm, dann nicht mitschieben zu dürfen. Die ganze Zeit hieß es atmen, atmen, veratmen, wenn du eine Wehe kriegst. Und ich wusste nicht, wie soll ich dann diesen Pressdrang veratmen, der dann auch irgendwann wiederkam, weil der Wehenhämmer nachgelassen hat. Und ich meine, im OP dann plötzlich alles grell und alle zuppeln an mir rum und ich werde vorbereitet und Spinale gelegt und jetzt mal ganz rund machen und stillhalten. Und ich sag dann, was soll ich dann machen, wenn ich eine Wehe krieg? Ja, veratmen. Ja, wie denn? Sie haben dann mit mir geatmet, die Hebammen, ne? Ganz ruhig hecheln so ein bisschen, nicht mitschieben, aber ich glaube, ich habe es die ganze Zeit nicht hingekriegt, nicht mitzuschieben, weil der Körper macht das von alleine. Das ist, also ich habe dann danach gesagt, versuch mal Durchfall aufzuhalten. So hat sich das angefühlt. Also mein Körper hat halt einfach gemacht. Und dann wurde ich auch, warum auch immer, nochmal untersucht und mir wurde nochmal wehgetan. Ich habe nochmal aufgeschrien. Und ja, war scheiße.
Wie viel hast du dann von der Sektion mitbekommen?
Nix. Ich habe dann eigentlich nur, also ich meine, ich war wach. Ich habe dann mitgekriegt, dass die Betäubung endlich gewirkt hat. Und da war dann so der Moment, wo ich dachte so, oh, endlich. Weil ich habe dann vorher auch so ein bisschen angefangen zu zittern. Aber ich glaube nicht wegen den Medikamenten, sondern einfach, weil ich so angespannt war, weil ich die ganze Zeit versucht habe, gegen diesen Pressdrang zu arbeiten. Und ich habe dann gedacht, ich kann das nicht mehr arg viel länger aushalten. Ich kann jetzt bald nicht mehr. Also war es dann wirklich wie eine Befreiung, als dann endlich die Betäubung gewirkt hat und ich dann da lag und dachte so, oh, jetzt hat sich so ein bisschen angefühlt wie Schweben. War ich dann so, ich war dann fast glücklich, aber habe mich auch leer gefühlt. Irgendwie, weil dann nichts mehr für mich zusammengepasst hat. So, ich kam mit dem Kopf irgendwie nicht hinterher, ich kam mit dem Gefühl nicht hinterher. Ich lag dann da und wusste, ich werde jetzt aufgeschnitten, aber auch der Bezug zu, ich kriege jetzt ein Kind, der war dann für mich irgendwie weg. Und damit ja auch mein Körpergefühl war ja auch weg durch die Betäubung zum Glück, aber das hat alles so ein bisschen verschwommen für mich. Ich glaube, wäre mein Mann da nicht da gewesen, hätte mir gut zugeredet und gesagt, du hast es so toll gemacht und jetzt kommt unsere Tochter und du warst so tapfer. Ich glaube, dann wäre ich komplett abgedriftet. Ich weiß noch, dass ich in dem Moment dachte, irgendwie, ich habe mich nochmal versucht daran zu erinnern, ach so, ja, ich kriege ja jetzt ein Kind. Aber irgendwie spüre ich davon gerade nichts. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich ohne Kind nach Hause gehe, habe ich in dem Moment noch gedacht. Aber nicht, weil ich dachte, dass sie in Gefahr ist, sondern einfach, weil ich hatte keinen Bezug mehr in dem Moment dazu, dass ich gerade eigentlich unter Geburt bin.
Ja. Als deine Tochter dann draußen war, wurde sie dir gleich auf die Brust gelegt oder hast du sie schreien gehört?
Ja, also ich hab gehört, 19.26 Uhr, Geburt eines Mädchens, und ich habe sie schreien gehört. Aber sie wurde dann sofort weggebracht, auch ohne Erklärung leider. Auch in dem Moment habe ich dann halt einfach hingenommen. Ich war dann eher überrascht, so, oh, da ist ja doch ein Baby.
Wusstest du, dass es ein Mädchen wird?
Ja, das wussten wir. Mein Mann hat dann auch angefangen, also Freudentränen zu weinen, hat gemeint, da ist sie. Das hat mich dann auch nochmal zurückgeholt und ich war dann auch, oh, sie ist ja wirklich da. Und habe dann halt einfach hingenommen, dass wir jetzt warten müssen. Es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, aber sie war ja in Anführungszeichen schon nach 10 Minuten wieder da. Und sie wurde halt gleich zu den Kinderärzten gebracht, weil es nämlich Probleme gab, sie aus dem Becken rauszukriegen. Weil sie nämlich schon so tief drin saß. Und deswegen haben sie dann wohl erst zu den Ärzten gebracht, bevor sie zu mir kam.
Okay. Ist dein Mann mitgegangen oder war dein Mann bei dir in der Zeit?
Nee, der war bei mir. Also wir wurden auch gar nicht gefragt und wir hatten auch sowas vorher gar nicht besprochen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass ein Kaiserschnitt so schnell entstehen kann. Ich dachte mir, entweder man kann noch mal drüber reden oder das wird sowieso ein Notkaiserschnitt. Aber dass es so ein Zwischending gibt, wusste ich vorher nicht. Deswegen haben wir da nicht sonderlich drüber geredet, über Kaiserschnittoptionen. Also war dann aber auch gut, dass er bei mir geblieben ist, weil ich musste immer wieder so ein bisschen zurückgeholt werden, dass ich eben im Moment bleibe und nicht abdrifte. Also meine Werte waren gut, aber ich war einfach emotional komplett weg irgendwie.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du zugenäht worden bist?
Letztendlich gar nicht so lang. Also ich meine, ich konnte ja nicht sagen, was ist normal und was nicht, aber es hat sich auf jeden Fall nicht abnormal lang angefühlt. Und ich weiß auch anhand der Unterlagen, dass dann um 20 Uhr ungefähr die OP beendet war. Also ja, 1926 kam sie raus, 20 Uhr ungefähr war fertig, also irgendwie ein normaler Rahmen, glaube ich.
Und dann bist du in ein Aufwachzimmer gekommen oder zurück in den Kreissaal und wann konntest du deine Tochter dann endlich zu dir nehmen?
Ja, also die wurde mir dann noch, als ich zusammengenäht wurde, wurde sie mir dann gebracht, als sie von den Ärzten zurückkam, eben nach 10 Minuten, wurde sie mir dann doch noch auf die Brust gelegt und ja, das war dann schön. Da war dann so eine Wärmedecke auf mir und ich habe endlich meine Tochter gesehen, wurde aber glücklicherweise vorgewarnt von der Hebamme, die hat gemeint, hey, die Kleine schreit wunderbar da drüben, wir bringen sie dir auch gleich rüber. Nur nicht wundern, ihr Gesicht ist ein bisschen geschwollen, das ist eben einfach von der Lage, in der sie war. Aber das schwillt bald wieder ab. Ja, hatte dann noch so ein bisschen Schmolllippen quasi, als sie dann zu mir kam. Deswegen hat es mit dem Anlegen nicht sofort geklappt, aber sie war auf jeden Fall fleißig auf Brustwarzensuche. Also das war dann schön noch. Ja, dann ja, war ich fertig mit Zunähen. Also uns hat von dem Ärzteteam während der OP niemand irgendwas gesagt, also was jetzt ansteht, was jetzt gemacht wird und dass es jetzt Probleme gibt, sie rauszuholen zum Beispiel, das wurde uns nicht gesagt, das habe ich im Nachhinein dann halt erfahren. Und als ich dann eben zugenäht war und immobilisiert wurde aufs Bett, um in den Kreißsaal zurückgeschoben zu werden, wo wir dann nochmal bonden sollten, da hat der Arzt dann nochmal mich quasi kurz aufgehalten, der mich operiert hat, der leitende Oberarzt. Er hat gemeint, ja übrigens, das Kind war jetzt schon so tief im Becken drin, dass wir da einen T-Schnitt machen mussten. Das heißt einfach nur, beim nächsten Mal, wenn sie dann nochmal schwanger sind, machen wir gleich wieder eine Sektion, also keine Vaginalgeburt mehr. Jo, das waren dann die Abschiedsworte, mit denen ich wieder in den Kreißsaal geschoben wurde.
Was hat es in dem Moment bei dir ausgelöst?
Nochmal ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ich weiß, ich wollte eigentlich sehr laut wie bitte sagen, aber es kam nur ein Hä? Weil mehr habe ich davon gar nicht verstanden.
Hattest du das Wort T-Schnitt schon mal gehört vorher?
Nee, überhaupt nicht, weil also ich wusste, dass ein normaler Kaiserschnitt heutzutage mit einem Querschnitt gemacht wird. Mhm. Das war's aber auch, mehr wusste ich dazu nicht. Und T-Schnitt, ich meine, habe ich mir dann irgendwie anhand des Namens abgeleitet, aber mir wurde ja bis dato noch nichts erklärt zur Gesichtslage, mir wurde nichts erklärt zum T-Schnitt, mir wurde nicht erklärt, warum man da jetzt beim nächsten Mal nochmal einen Kaiserschnitt machen soll. Also ganz viele Fragezeichen eigentlich bei mir, die nicht erklärt wurden und überhaupt die Info so kurz nach der Geburt nicht angebracht, finde ich. Mhm. Aber ich habe es dann auch in dem Moment einfach wieder angepasst an die Situation und habe mir dann irgendwie ganz schnell gedacht, ja, passt schon, da muss ich mich beim nächsten Mal zumindest nicht mehr so anstrengen. Weil ich irgendwie musste ich ja dann wieder damit klarkommen, weil in dem Moment, das ist ja kein Moment, in dem du dich versuchen kannst, damit auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt erstmal ein Kind und ich konzentriere mich jetzt auf mein Kind.
Ja, vielleicht kommen wir auch zu der ganzen Aufarbeitung gleich nochmal. Erstmal, wie waren dann die ersten Stunden im Kreißsaal, das Bonding und wie hat es dann mit dem Stillen geklappt, mit den geschwollenen Lippen und wie lange warst du noch im Krankenhaus?
Also es war dann alles gut. Also ich, wie gesagt, ich habe mich super gut an die Situation irgendwie angepasst und habe es einfach angenommen, wie es ist. Das mit dem Stillen hat dann auch recht schnell geklappt. Also ich glaube, am nächsten Tag war dann schon das Gesicht ganz abgeschwollen und sie hat es auch trotzdem vorher schon geschafft, erfolgreich an mir zu trinken. Bonden war schön. Ich habe was zu essen gekriegt von meinem Mann. Mein Mann hat ein bisschen gegessen. Er hat sie dann auch nochmal gekriegt. Es wurde noch die U1 gemacht. Also war dann eigentlich alles wirklich schön. Vor allem, weil ich war dann halt irgendwie so positiv erschöpft. Dann trotz dem Ganzen, trotz dass alles irgendwie am Ende ganz anders lief als erhofft. Aber ich meine, ich habe Wehen mitgemacht, was ich wollte. Und ich habe mein Kind gekriegt, was ich wollte. Also hat gepasst. Mit dem Stillen gab es auch zum Glück gar keine Probleme von Anfang an nicht. Und ich glaube, ich war noch 3 Tage oder 4 Tage da. Ja, 3, 4 Tage, nachdem dann die OP war, bin ich gegangen. Mhm.
Dieser T-Schnitt, kann ich mir vorstellen, hat bestimmt auch wehgetan. Wie hast du dich da auch an dieses Thema dann herangetastet mit T-Schnitt, was ist das? Was ist diese Aussage von dem Arzt? Der hat gesagt, ich kann nicht mehr vaginal gebären. Und überhaupt diese ganze Aufarbeitung der Geburt. Wie lange hat es gedauert, bis du da an das Thema rangegangen bist?
Sofort eigentlich. Also ich meine, noch nicht sofort, als ich dann das Kind hatte. Ich habe dann erstmal auch die Botschaft verkündet übrigens, unsere Tochter ist da. Aber ich habe immer wieder, wenn sie geschlafen hat, noch im Krankenhaus gegoogelt. Ich habe mir die Finger rund gegoogelt. T-Schnitt, Gesichtslage. Und dann kam ich eben dazu, dass aufgrund des Rupturrisikos unter Wehen bei einem T-Schnitt im Normalfall wieder ein Kaiserschnitt gemacht wird, um eben ja das Gebärmutterrupturrisiko gering zu halten.
Und ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was ein T-Schnitt ist, kannst du es nochmal kurz beschreiben, wie deine Narbe aussieht? Ich meine, der Name erklärt schon, aber...
Ja, also im Grunde fangen sie eben an mit einem ganz normalen tiefen Querschnitt, wie es heutzutage gemacht wird. Und dann wird in den meisten Fällen noch ein senkrechter Schnitt nach oben gesetzt, wie ein umgedrehtes T. In manchen Fällen dann aber auch nach unten, also wie ein aufrechtes T. Das kommt immer drauf an, auf die Kindslage und wie die Situation ist.
Genau, und auch, glaube ich, wo der senkrechte Schnitt gemacht worden ist. Weil wenn der schon sehr tief ist, dann kann man gar nicht weiter nach unten gehen.
Ja, genau. Ja, also alles Mögliche habe ich mir ergoogelt und bin dann überhaupt erstmal auf Uterusrupturrisiko gestoßen, wo, ja, wusste ich ja vorher nichts dazu, weil, warum auch, war ja erst das Kind, nie irgendwie große Berührungspunkte gehabt mit Kaiserschnitt tatsächlich. Ja, und habe dann gelernt, in den Monaten, in denen sie jetzt auf der Welt ist, dass ganz viele Studien ganz schön schlecht sind, die dazu zitiert werden. Also, aber noch kurz zurück, also das Wochenbett war da trotzdem mit ihr an für sich gut und ich habe im Krankenhaus selber kam ich erstmal gut zurecht und habe gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass ich doch im Nachhinein irgendwie traumatisiert war von dem ganzen Ablauf. Das ist mir dann erst aufgefallen in der letzten Nacht, bevor wir nach Hause kamen. Da habe ich nämlich die Geburtsplaylist angehört und dann sind alle Dämme gebrochen. Ich habe mir dann eigentlich nur noch die Augen ausgeheult und habe gemerkt, was das für eine, ja, was für eine, ein unschönen Ausgang das alles letztendlich genommen hat und dass das gar nicht war, was ich wollte und dass der Arzt einfach nur schrecklich zu mir war. Und im Grunde hat da dann schon meine Aufarbeitung begonnen, also ab seitdem meine Tochter eben dann 4 Tage alt war, da hat es dann schon angefangen. Also das Wochenbett mit ihr war schön, ich konnte gut eine Bindung auf jeden Fall aufbauen. Wie gesagt, stillen hat geklappt, aber immer wieder zwischendrin habe ich halt so Flashbacks gekriegt und habe dann ja drüber nachgedacht, was ich alles nicht wollte und was letztendlich alles passiert ist. Und eben mit diesem Stempel kann nicht mehr vaginal gebären. So, ich habe mich da wahnsinnig was beraubt gefühlt, ohne eine Info dazu zu haben. Und das hat mich immer wieder eingeholt, sodass ich dann immer wieder richtige Weinattacken hatte. Ja, wo ich mir dann auch, ich habe mir dann auch Hilfe geholt. Also ich habe dann mich bei einer Traumatherapeutin gemeldet, habe dann auch recht schnell online ein paar Sitzungen bei ihr gehabt. Ja, also jetzt mittlerweile geht's wieder. Ich kann auf jeden Fall gut drüber reden und ich werde nicht mehr so emotional davon eingeholt, aber ich kann mich immer noch ziemlich gut drüber aufregen, was da alles schief lief.
Was war jetzt eigentlich dann der letztendliche Grund, den du ja in dem Moment nicht richtig mitbekommen hast oder nicht mit dir kommuniziert worden ist? Weil nur Gesichtslage allein ist ja jetzt nicht immer ein Indikator für einen Kaiserschnitt. Was war denn da der Grund, dass sie dann gesagt haben, jetzt schnell den einigen Kaiserschnitt durchführen?
Sie war leider in einer Gesichtslagenposition, wo es halt tatsächlich nicht vaginal möglich ist. Also im Grunde, wenn der Rücken hinten ist, also Rücken an Rücken quasi mit der Mutter, dann ist es möglich, dass ein Kind auf eine Gesichtslage kommt. Sie war aber eben genau andersrum. Also es wäre einfach nicht möglich gewesen. Was ich dann aber auch eben nochmal komisch fand, warum durfte ich dann mitschieben? Weiß ich immer noch nicht, aber ja, der Kaiserschnitt war dementsprechend definitiv gerechtfertigt. Der Weg dahin vielleicht nicht.
Magst du kurz nochmal was zu den Studien auch sagen, die du schon angesprochen hast? Gerade zur Studienlage zu diesen T-Schnitten und einer eventuellen VBAC, also einer vaginalen Geburt nach Kaiserschnitt auch mit einer T-Narbe?
Definitiv sehr gerne, ja. Ja, also was ich immer wieder gelesen habe beim Googlen, eben, dass T-Schnitte kontraindiziert sind für eine VBAC, weil das Rupturrisiko scheinbar bei 4-9% liegt. Und dass eine Uterusruptur eben sehr gefährlich ist, was auch stimmt. Es kann sehr gefährlich werden, wobei heutzutage schon das zum Glück dank der Medizin ganz gut in Zaun gehalten werden kann, dass da nicht sofort ein Todesfall auftritt. Aber trotzdem definitiv ernst zu nehmen, also Uterusruptur sollte schon verhindert werden und man sollte die Augen aufhalten, wenn da eben eine Frau nach Kaiserschnitt gebärt. Aber ich meine, ist ja trotzdem möglich bei einem normalen, in Anführungszeichen normalen Kaiserschnitt, nur eben T-Schnitt, habe ich immer wieder gelesen, 4-9%, 4-9%, 4-9%. Wohingegen ja bei einem normalen tiefen Querschnitt, kommt ein bisschen auf die Studie an, aber so ungefähr 0,5%. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger wird angegeben. dementsprechend, wenn man dann von 0,5% auf 9% geht, dachte ich mir schon so, scheiße, das ist schon echt viel. Mhm. Aber ich habe mich dann noch mehr reingefuchst. Ich wollte mich irgendwie nicht mit den Zahlen zufrieden geben, weil ich nicht verstanden habe, wo kommen die her? Und warum ist mein Risiko jetzt so stark erhöht, wo doch der Schnitt trotzdem unten gesetzt wurde? Es hat ja bei einem tiefen Querschnitt angefangen und wurde dann nur so ein bisschen erweitert. Warum bin ich da jetzt angeblich dadurch bei 9%? Und ja, die Sache ist, die 4-9% stammen aus Studien von 1921 und 1957. Wo ich mir dachte so, jo, also 1921 ist über 100 Jahre her. Ich würde mich jetzt bezüglich medizinischen Erkenntnissen nicht unbedingt auf Zahlen von vor über 100 Jahren stützen. Vor allem ging es da eigentlich um Längsschnitte, weil früher wurde der Kaiserschnitt ja wirklich eher mittig über die Gebärmutter gemacht.
Also von Bauchnabel Richtung Steißbein?
Genau, also wirklich längs und auch über den oberen Teil eben von der Gebärmutter, der unter den Wehen die meiste Arbeit leistet. So, da kann ich mir dann vorstellen, okay, da ist das Risiko bestimmt erhöht. Aber warum werden die T-Schnitte da jetzt mit reingeschmissen? Vor allem die tiefen T-Schnitte. Habe ich nicht verstanden und verstehe ich auch immer noch nicht, weil diese Zahlen werden einfach nur immer wieder rezitiert, ohne dass sie überprüft werden. Und also, dass die T-Schnitte da einfach mit Längsschnitten zusammengeworfen werden und auch mit J-Schnitten, kann man eigentlich mal überarbeiten, denke ich mir. Weil, wie gesagt, im oberen Bereich von der Gebärmutter, wenn da ein Schnitt ist, ist risikoreicher, weil da passiert mehr unter der Geburt. Aber im unteren Gebärmutterbereich ist es nicht so risikoreich. Auch tiefe Längsschnitte, die manchmal gemacht werden, also eben auch im unteren Gebärmutterbereich, da werden auch manchmal Längsschnitte gemacht, die sind nicht mit einem arg höheren Rupturrisiko behaftet als die tiefen Querschnitte. So viel weiß man. Also davon geht man zumindest aus, da ist auch die Studienlage relativ gering, aber zumindest mit einem tiefen Längsschnitt ist es nicht kontraindiziert, eine Wehweg zu haben. Und ich denke mir, solange meine Narbe im unteren Gebärmutterbereich ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es von 0,5% plötzlich auf 9% springt, vor allem mit so alten Studien. Also, was arg viel Neueres gibt's nicht, leider. Mhm. Es gibt nur eine winzige Studie von 2004, wo aber auch wieder T-Schnitte, J-Schnitte und klassische Längsschnitte über den oberen Gebärmutterbereich zusammengeworfen wurden und da kam es unter 105 Frauen zu 2 Rupturen. Und 105 Frauen ist keine adäquate Studiengröße. Aber es sind alle Studien zu dem Thema ungefähr in der Größe. Und anhand so einer Studienlage dann zu sagen, nö, du bist nicht qualifiziert für eine WBAC, passt nicht ganz, finde ich.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich, wenn du vielleicht noch mal ein Kind kriegst, weil von deinen ganzen Recherchen gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich irgendwann gerne noch mal ein Kind hättest, dann zu hören, wie es dir auf deiner Reise ergeht, weil das kann manchmal dann auch schwierig sein, medizinisches Personal zu finden, das einen begleitet. An der Stelle, ich finde ja die Dr. Ute Taschner heißt die hat ein Buch geschrieben, Vaginale Geburt nach Kaiserschnitt, da zitiert sie sehr viele Studien. Die hat super Informationen für alle, die zuhören und auch sich zum Thema WBAC informieren möchten. Und was mir gerade noch eingefallen ist, als du über die Studien geredet hast, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, aber oft wird quasi die Uterusruptur in diesen älteren Studien wird nicht ganz differenziert zwischen einer kompletten Uterusruptur, wo wirklich die Gebärmutter aufreißt. Und dann gibt es noch so eine zweite...
Ja, eine Dehiszenz, meinst du?
Ja. Dankeschön, ja, genau. Wenn sich das Narbengewebe so ein bisschen weitet, aber noch nicht ganz reißt. Und da gab es halt in früheren Studien oft keine komplette Unterscheidung. Genau. Und da wurde auch diese Dehiszenzen, die meistens in den meisten Fällen wohl harmlos sind, mit als Uterusruptur gezählt.
Ja, das ist auch mit einem Problem, warum ich denke, die Studien aus dem letzten Jahrhundert sollten da nicht unbedingt zur Bewertung rangezogen werden.
Ja. Rebecca, vielen Dank, dass du auch diesen Teil mit uns geteilt hast. Ich tue gerne noch mal ein paar Links zu dem Thema auch in die Shownotes. Und ja, ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin erstmal alles Gute und ich freue mich in Zukunft vielleicht nochmal von dir zu hören.
Ja, sehr gerne und danke auch. Ich freue mich, wenn ich ein paar Frauen da mitnehmen kann, vielleicht auch Frauen, die auch einen T-Schnitt hatten.
Danke.
Das war die heutige Geburtsgeschichte von Rebecca. Wie schon angekündigt in der Folge gibt es noch ein paar Links zum Thema T-Schnitt und andere spezielle Narben in den Shownotes. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine Sternebewertung in der App freuen oder wenn du den Podcast abonnierst. Vielen lieben Dank und bis nächste Woche.